24 and now in season 14 presented by VIG. Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 14 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by VIG Vienna Insurance Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 16. Gast in Season 14 ist Michael Trotzka. Seit 15 Jahren CFO der WEB Windenergie AG und davor lange beim Verbund und jetzt bei mir im Studio. Lieber Michael, servus und herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr. Habe ich es jetzt richtig gesagt, wenn ich sage WEB Windenergie AG, sage ich da WEB oder WEB?
WEB. Ach, wo? Sonst natürlich die Verwechslungsgefahr mit dem Internet mit ist dem groß, World von daher Wide verwenden Web. Wir WEB.
Genau. Nein, aber ihr seid wirklich ein Brand geworden, da kommen wir noch dazu. Schön, dass du da bist. Karriere-Werdegang-Podcast. Wir beginnen auch bei dir, bei den Roots. Und ich weiß, dass du da bei der alten BU nebenan studiert hast und gleichzeitig auch an der Technischen Universität in Wien. Sprech mal kurz über diese Zeit. Warum hast du an beiden Unis gleich gewirkt?
Ja, also das war Interesse, würde ich sagen. Ich habe von der Schule aus Binnenland- und Handelsakademie gemacht und da war ein BWL-Studium ein bisschen naheliegend.
Klassiker, ne?
Irgendwie schon, ja. Habe aber eigentlich in der Hack meine Liebe zu Mathematik und Naturwissenschaften irgendwie gefunden und habe mir gedacht, ich probiere das einfach aus. Ja. Und das war ein bisschen ein Experiment. BWL war schon mein Gefühl, ja, dass ich in dem Bereich auch weiter was arbeiten möchte nachher. Und ich habe halt mir Physik angeschaut und habe geschaut, wie das geht. Ja. Das war eine harte Schule mit meiner Vorbildung. Aber es hat gut funktioniert, war super interessant und ist, glaube ich, eine ganz tolle Erfahrung auch gewesen, die Themen zu kennenzulernen.
Technische Physik, ich denke, das schadet dir nicht vom projektbezogenen Denken auch in Richtung Windenergie und so, oder kann man schon brauchen, oder?
Ja, absolut, ja, also jetzt ist der Schwerpunkt von technischer Physik nicht Strom, aber man versteht, wie er funktioniert. Und das hilft, ja. Das hilft einfach, die Rahmenbedingungen zu verstehen. Physiker sind aber auch einfach
extrem strukturiert.
Ja, und man versucht, die Dinge logisch zu erfassen, und das hilft auch. Ja. Also ich habe auch natürlich im BWL-Studium dann sehr quantitativ gearbeitet und versucht auch da ein bisschen mehr Mathematik reinzubringen, und da hat das auch geholfen.
Ich finde dann auch noch einen Eintrag, dass du in Chicago warst. Was war diese Geschichte?
Ja, ich war dann, nachdem ich die Dissertation an der WU fertig gehabt habe, ein Jahr als, die haben das dann Gastprofessor genannt, in Chicago. Professor war ich in Österreich keiner, aber für die Amerikaner hat das schon funktioniert. Und war eine spannende Zeit dort, wo ich unterrichtet habe an der DePaul University. Das ist so eine teure Universität in Chicago, mit auch am Schwerpunkt auf Finanzen, viele MBA-Studenten, und das war super spannend auch zu sehen. Viele Dinge sind ja ähnlich in USA und in Österreich, aber viele Dinge sind dann auch ganz anders und auch das Universitätssystem ist anders.
Ja. Und im Jahr 2000 ist dann irgendwie mit dem Strom losgegangen. Du bist zum Verbund gegangen, zurück in Österreich. Planung, Reporting ist in der CFO-Nähe gewesen, nehme ich an, oder?
Ja, genau.
Wie war diese Zeit? 2000 bis 2007, Hans Haider war der CEO damals natürlich.
Ja, es war eine super spannende Zeit, damals auch beim Verbund. Das war kurz nach der Liberalisierung. Also man hat irgendwie einen totalen Shift im Stromsystem gehabt, und das hat auch die Unternehmen ganz stark getroffen. Ja, also vor dieser Zeit hat eigentlich man die Gesamtkosten, die für die Stromerzeugung angefallen sind, durch die Anzahl der Kilowattstunden dividiert, und das waren die Strompreise. Fertig. Ja. Und jeder Kunde hat das einfach gezahlt. Das war relativ egal. Und das war sicher auch ein Grund, warum er die Liberalisierung gemacht hat, wie teuer die Dinge waren. Und mit der Liberalisierung war das ein ordentlicher Schock. Und die ganze Branche wusste eigentlich nicht, wo sich's hinbewegt. Es war also wirklich eine spannende Zeit, wo man vieles ändern konnte, vieles ändern musste, vieles rechnen musste und viele Dinge analysieren musste, die 30, 40 Jahre einfach gelaufen sind, weil es ein regulierter Markt war und das war dann ganz anders. Super spannend.
War der Verbund eigentlich, auch wenn man es damals nicht so gesagt hat vom Wording her, damals eigentlich schon ein ESG-Unternehmen? Ich meine, die Donau hat schon immer Gefälle gehabt, Wasserkraft haben es damals schon gehabt irgendwie?
Eigentlich schon. Wir haben schon ein bisschen kalorische Kraftwerke auch gehabt, aber es war wirklich nur ganz wenig und von daher, wahrscheinlich hat man es gar nicht gewusst, dass man ein ESG-Unternehmen ist, aber eigentlich absolut.
Also der Zugang war eher die Liberalisierung und dass man so Finanzleute wie dich gebraucht hat, nehme ich an, um das Unternehmen darauf einzustellen, ja, als die
absolut
aufkommende Liebe zum Strom, oder?
Ja, also es hat mich schon interessiert, ja, auch die Branche. Das Thema Energie hat einfach sehr spannend geklungen. Wenn man so nach dem Studium fertig ist, weiß man ja nicht, in welche Richtung es wirklich geht. Also es hat mich die Branche schon interessiert und das war aber auch das Thema einfach spannend, weil es viel zu tun gab.
Ja, und das war die beste Zeit an der Wiener Börse, als du beim Verbund warst, die wir jemals gesehen haben. Der ATX ist von 1000 auf 5000 Punkte durchgestiegen. Der Christian Kern kennt man natürlich auch von anderen Ecken, aber viele werden es vielleicht dunkel in Erinnerung haben, dass auch beim Verbund Führungskraft waren, zwar bei der APG damals. Hast du mit ihm zu tun gehabt?
Ja, ich habe bei ihm zu tun gehabt, ja, okay. Wobei er war bei der APC. Bei der APG war er ja vor meiner Zeit vielleicht.
Ja, wie auch immer. Und diese Nullerjahre, Ende der Nullerjahre, bist dann du zur WEB Windenergie gewechselt und als CFO. Du hast bis jetzt der CFO und hast gleich den Start als CFO gemacht dort, oder?
Ja. Und es war spannend.
Es war spannend und es ist immer noch spannend. 15 Jahre dort und ich beginne jetzt eine parallele Zeitrechnung. 1999, das Gründungsjahr der WEB, da warst du noch nicht dabei. Erzähl uns aber trotzdem noch ein bisschen was über die Early Years.
Ja, also ich kann ja da, glaube ich, eigentlich nur Anekdoten erzählen, die mir der Firmengründer, der Andreas Dangl, auch erzählt hat. Die WEB ist entstanden aus einer Idee. Er hat gesagt, er kam aus dem Norden, aus Skandinavien und Deutschland zurück, wo schon Windräder standen und hat gesagt, das muss auch in Österreich funktionieren. Ja, und hat dann eine Schar von Enthusiasten um sich geschart, die einfach gesagt haben, wir wollen jetzt mal ein Windrad in Österreich aufbauen. Das war viel Eigeninitiative, da gab dann auch keine Banken, die das finanziert hätten. Man hat auch nicht gewusst, wie man den Strom verkaufen kann. Ja, die haben einfach mal das Windrad gebaut, vereinfacht gesagt, natürlich schon mit einem sehr vereinfachten Genehmigungsverfahren und dann hat man viel Kraft reingesteckt, das auch marktreif zu kriegen, ja, also auch ein System zu kriegen, wo man den Strom verkaufen kann, wie man einspeisen kann. Also da ist ganz viel Pionierarbeit geleistet worden. Es war das dritte Windrad in Österreich, das ans Netz gekoppelt wurde.
Also, wunderbare Geschichte und wir kommen dann noch zu weiteren geschichtsträchtigen Einträgen. Zum Teil seid ihr auch die Pioniere, die Ersten gewesen. Ihr seht euch auch als Bürgerbeteiligungsunternehmen. Auch da bitte ein paar Worte dazu.
Ja, also das kommt auch aus unserer Genese. Das waren ein paar, die das gemeinsam mit dem Andreas gestartet haben, die das erste Windrad finanziert haben, der WEB dann, oder das war noch gar nicht die WEB, sondern eine Vorläuferorganisation. Dann gab es andere Gruppen, wo der Andreas zum Teil dabei war, die er gekannt hat, die das ähnlich gemacht haben. Ja, das waren immer eine kleine Gruppe von begeisterten Windfans, würde ich sagen, die so Windräder gebaut haben. Und man hat dann im Jahr 1999 diese Gruppen fusioniert und eine Aktiengesellschaft gemacht. Und das war die Gründung der WEB. Vorher waren das KGs und das war einfach in der Organisation super kompliziert und drum diese Idee der Aktiengesellschaft. Ja, und wir sind dem treu geblieben. Bei der Gründung waren es 100 Aktionäre, die da gestartet haben, jetzt sind wir knapp 7000 und wir sind weiter ein ganz breit aufgestelltes Bürgerbeteiligungsunternehmen ohne beherrschende Eigentümer. Also unsere größte Eigentümergruppe hat knapp 3%. Mhm. Das heißt wirklich ganz, ganz breiter Streubesitz.
Und das geht natürlich außerhalb des Kapitalmarkts. Ihr habt eine eigene Website dazu, Trade Room, wo man die Aktien handeln kann, wenn man will, mit Angebot, Nachfrage. Wie läuft so ganz grob?
Ja, also natürlich haben wir keinen Handelsplatz. Das ist ein schwarzes Brett, ja, abgestimmt mit der FMA, wo wir aber doch IT-gestützt, soweit wir das können und auch dürfen. Also wir sind da wirklich in ganz, ganz enger Abstimmung mit der Finanzmarktaufsicht, wo wir wo Aktionäre und potenzielle Käufer Angebote und Nachfrage reinstellen können und die finden sich dann. Also das ist wirklich, da stehen Angebote und wenn mich ein Angebot interessiert, dann klicke ich da drauf, kriege die Kontaktdaten von dem potenziellen Käufer und Verkäufer, mache mal mit dem, also wickel mit dem die Transaktion ab und wir wickeln das dann im Hintergrund ab. Unsere Aktien sind Namensaktien und da gibt es ein Aktienbuch, das die WEB führt, wo dann die Transaktion eingetragen wird. Unsere Aktionäre schätzen das sehr, weil das damit auch total transaktionskostenfrei ist. Also es gibt keine Depotgebühren, weil es kein Depot gibt. Es gibt keine Depotspesen. Mhm. Das macht es für die Eigentümer interessant. Ich glaube, in den Anfängen wollte man einfach, und man war auch zu klein für die Börse, wollte man einfach etwas haben, was jetzt ein bisschen abseits vom etablierten Kapitalmarkt war. Inzwischen sind wir schon ein Stück gewachsen, also hätten wahrscheinlich auch die Größe, an die Börse zu gehen. Aber das Modell funktioniert wirklich gut und wir haben das Gefühl, dass unsere Eigentümer sehr zufrieden sind mit dem Status quo. Und ich glaube, solange das so gut mit der Handelsplattform funktioniert, werden wir das wahrscheinlich auch nicht ändern.
Das heißt, eine spätere Frage, die ich eigentlich nach meinem großen Blog zu den Anleihen, hast du irgendwie vorweggenommen mit der Antwort her, ein IPO mit Aktien derzeit schwingt vielleicht irgendwie mit, aber ist kein Thema derzeit, ne?
Ist kein Thema, weil wir glauben nicht, dass unsere Eigentümer das wollen. Ja, okay. Und da sehen wir uns auch absolut. Als, es ist nicht unsere Firma, es ist das Unternehmen der Eigentümer und eigentlich versuchen wir das zu tun, was die Eigentümer wollen, ist gar nicht so einfach, wenn es zu viele hast. Ja, aber wir versuchen da in einem wirklich intensiven Austausch zu sein. Unsere Hauptversammlungen, wage ich zu behaupten, haben mehr Teilnehmer als die meisten Wiener börsennotierten Unternehmen. Also wir sind viel in direktem Kontakt und versuchen halt ein Gefühl zu kriegen, was unsere Eigentümer wollen. Und ich glaube, dass die sehr zufrieden sind mit dem aktuellen Status quo.
Ich finde, diese Geschichte mit der Bürgerbeteiligung und dem Bürgerbeteiligungsunternehmen hat absolut Charme und ja, never change a winning strategy, sage ich mal. Zu einer Strategie ist es mittlerweile, nehme ich an, ebenfalls geworden, zumindest zeigt das die Statistik, was die Anleihen betrifft und eure Präsenz an der Wiener Börse, weil da seid ihr einer der verlässlichsten und aktivsten Emittenten. Aktuell, während wir jetzt sprechen, möchte aber nicht zu viel Zeitstempel auf die Folge geben, ist der 19. Bond in Zeichnung, ein 4-3-Viertel-Bond vom Coupon her. Der erste Bond war im Jahr 2010 und da warst du ein Jahr dort. Ich denke, das hängt irgendwie mit dir zusammen,
ja,
oder?
Also vorher, die ersten 10 Jahre, ist die WEB über Kapitalerhöhungen gewachsen. Das heißt, wann immer wir neue Kraftwerke bauen wollten, hat man den Eigentümern und potenziell neuen Eigentümern gesagt, Leute, wir haben da ein neues Projekt, wir bräuchten wieder Geld, wir emittieren Aktien, wollt ihr nicht Aktien kaufen? Und dann, ich bin ja in einer spannenden Zeit in die WEB gekommen, dann kam die Finanzkrise und im Jahr 2010, wie wir wieder in der Situation waren, wo wir gesagt haben, da gibt's Wachstumschancen, wir brauchen Geld, wollte keiner das Wort Aktie hören. Ja? Also wir haben parallel zur Anleiheemission auch eine Kapitalerhöhung gemacht, aber die hat nicht super funktioniert, was aber auch erwartbar war. Ja? Also das Aktien waren recht gehypt vorher und dann kam halt die Ernüchterung und dann waren Aktien für einige Zeit nicht mehr en vogue, hat sich eh wieder verändert. Und da haben wir dann entschieden, eine Anleihe aufzulegen, weil ich glaube, das hat die Zeit da gut getroffen. Man wollte ein bisschen mehr Sicherheit, nicht von irgendwelchen Kursen abhängig sein, fixe Renditen. Und so haben wir diese erste Windenergie oder Windaktie in Österreich emittiert. Und das hat super funktioniert und ich bin stolz drauf, weil es nachhaltige erste Anleihe emittiert, nachhaltige Anleihen jetzt für ein breites Publikum, für Privatinvestoren gibt es ganz, ganz wenige in Österreich und darum ist die Börse auch wirklich Fan von den WEB-Anleihen, weil wir da, glaube ich, ein Segment abdecken, das super spannend ist.
2010 bis 2024 ist, wenn man erstes und letztes Jahr mitrechnet, weil er heuer gerade was in Emission ist, 15 Saisonen quasi. 19 Bond habt ihr gemacht, das heißt, es gab manchmal mehrere Laufzeiten. und verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Genau. Auch Hybrid war was dabei.
Genau, wir haben auch nicht jedes Jahr einen Bond emittiert, wir haben manchmal auch drei gehabt. Das war ein bisschen eine Findungsphase. Am Anfang haben wir auch, also zusätzlich zu den normalen Anleihen, auch Hybridanleihen, die einen Eigenkapitalcharakter hatten. Das war auch ein bisschen getrieben, weil wir gesagt haben, Kapitalerhöhung ist schwierig. Das hat sich inzwischen gedreht. Wir haben inzwischen auch erfolgreiche Kapitalerhöhungen gemacht und fahren jetzt die Strategie, wenn wir Eigenkapital brauchen, dann ist es plain Aktie und wenn es Fremdkapital ist, dann ist es die Anleihe. Wir hatten auch verschiedene Laufzeiten. Ich glaube, wir mussten unsere Eigeninvestoren auch da ein bisschen hinführen zur Anleihe. Wir haben ein bisschen das Thema, dass wir die Anleihe oder das Geld aus der Anleihe verwenden, um Teile unserer Windparks zu finanzieren und dann kriegen wir halt eigentlich über 20 Jahre das investierte Geld wieder zurück. Also im Idealfall hätte ich ja gerne eine Anleihe, die 20 Jahre läuft, aber das schaffen wir noch nicht. Vielleicht kommen wir da irgendwann hin. Von daher haben unsere Anleihen normalerweise eine Laufzeit von 10 Jahren und wir tilgen jährlich ein Zehntel, damit das zu den Rückflüssen, die aus den Windparks dazukommen, eigentlich gut dazu passt.
Und du sitzt mir jetzt hier natürlich als CFO des Unternehmens vis-à-vis, da ist auch Treasury ein großes Thema. Aktien waren eine Zeit lang kein Thema, Kapitalerhöhung nach Lehman schwierig, nicht nur für euch, für alle. Und Zinsniveau war ja zwischenzeitlich extremst spannend, da musste man ja quasi mehr machen.
Ja, also ist ja auch schon eine Zeit her, wie ich studiert habe und da hat man auch über Liquiditätsmanagement und so gelernt, ja, und Working Capital Management und dann kommt eine Phase, wo die Zinsen null sind und man ja eigentlich völlig wurscht ist, wo das Geld herumliegt. Das hat sich inzwischen wieder verändert. Wieder ein normaleres Niveau. Ja, und jetzt haben wir auch das Thema wirklich. Ja, ich glaube, dass die Verzinsung unserer Anleihe durchaus attraktiv ist, ja, dass der eine oder andere Aktionär sagt, hey Leute, so viel kriege ich ja vielleicht gar nicht bei der Aktie. Ja, was gibt sie denn da für hohe Zinsen bei der Anleihe? Aber das ist halt das aktuelle Marktniveau.
Ja, und Mittelverwendung ist nachhaltig natürlich. Sprechen wir über einen 2023er Bond. Ich glaube, der hat ein Rekordvolumen, habt ihr da geraced von 38 Millionen. Die Zahl habe ich mir jetzt notiert.
Ja.
Und was habt ihr mit dem Geld gemacht?
Ja, also wir notieren ja im ESG-Segment auch bei den Anleihen der Wiener Börse und schon von Anfang an und bei der Frage, sind wir nachhaltig oder nicht, haben wir gesagt, was sonst? Ja, alles Geld, das wir kriegen, investieren wir in Windkraftanlagen oder PV-Anlagen und die Rückflüsse kommen auch nur aus Umsatzerlösen, aus Strom, aus Windkraftanlagen oder PV-Anlagen. Also da gibt's de facto kein anderes Geschäft in der WEB. Mit dem 2023er Bond haben wir auch wieder Windparks mitfinanziert. Das ist eine Mischung, also ein Großteil der Windparkfinanzierung basiert über Kreditfinanzierungen und ein Teil dann über Eigenmittel, die halt aus Eigenkapital und zum Teil aus der Anleihe kommen. Und wir haben einen großen Windpark in Italien, der über 84 Megawatt hat, mitfinanziert. Der ist jetzt im Juli in Betrieb gegangen.
Spannend. Jetzt haben wir über die Finanzinstrumente gesprochen, über die Bürgerbeteiligung, über eure Aktienplattform, über die 19 Bonds, die 8.19. ist in Zeichnung. Sprechen wir mal über die Windkraftanlagen selbst. In welchen Regionen findet man eure Anlagen?
Also wir haben in Österreich gestartet.
Italien hast du genannt.
Und sind dann relativ schnell nach Deutschland gegangen. Wir haben, jetzt muss ich schauen, dass ich es chronologisch richtig mache, dann war Tschechien, Frankreich, Italien. Dann sind wir nach Übersee gegangen, Kanada und USA. Und das letzte Land, das dazugekommen ist, das wir gestartet haben, ist jetzt die Slowakei. Eigentlich ist uns das Ausland ein bisschen passiert. Da sind wir dem österreichischen Gesetzgeber dankbar, weil die Förder- und Rahmenbedingungen für Windenergie waren manchmal sehr gut und manchmal wieder so, dass man eigentlich ein paar Jahre lang gar nichts bauen konnte. Und immer wenn in Österreich nichts gegangen ist, hat man gesagt, was machen wir da? Und dann haben wir uns ausländische Projekte angeschaut und so sind die ausländischen Dinge dazugekommen und das ist super spannend, weil es uns auch hilft, das Risiko zu streuen. Das stresst uns auch nicht so sehr, wenn jetzt einmal eine Regierung in Österreich sagt, boah, bei Windkraft sind wir zurückhaltend, dann ist vielleicht in Italien besser oder in Frankreich oder in Tschechien. Nordamerika Ist auch spannend. Das ist ein Riesenmarkt und wir sind da natürlich ein ganz, ganz kleiner Player. Aber das ist ein anders funktionierendes System, anders marktwirtschaftlich, manchmal kompetitiver, manchmal auch nicht, wo man einfach vieles lernen kann, das dann in Österreich oder auch in Europa dann vielleicht ein, zwei, drei, vier Jahre später zur Anwendung kommt.
Und wir haben auch ein Wahljahr und da spielt ein neuer Geschäft natürlich schon stark rein, glaube ich mal. Es ist nicht unwichtig, wer in Amerika gewählt wird. Ich glaube, Trump tendenziell negativer natürlich. Ne?
Tendenziell negativ, wobei auch in der letzten Legislaturperiode von Trump ist es eigentlich gar nicht so schlecht gegangen. Ja, USA, da haben die Staaten gerade im Energiebereich sehr viel Autonomie und da passiert auf Bundesstaatenebene, kann auch viel passieren, egal wer Präsident ist, aber natürlich die Rahmenbedingungen für die USA, die der Präsident mitträgt, beeinflussen das Ganze. Also ich glaube, dass uns die Demokraten es leichter machen würden, weiter zu wachsen, als wenn die Republikaner gewinnen würden.
Im Unternehmensnamen WEB Windenergie steckt Windenergie drinnen. Ist das 100% eurer Erzeugung Windenergie oder habt ihr auch diversifiziert?
Wir haben ein bisschen diversifiziert. Wir haben Wind gemacht, ein bisschen Wasserkraft, einen Ausflug in die Wasserkraft, aber das haben wir dann relativ schnell wieder eingestellt, weil es ein völlig anderes Geschäftsmodell ist. Also Wasserkraftwerke werden auf 100 Jahre kalkuliert. Wenn wir das unseren Aktionären erklären würden, würden sie uns nicht verstehen. Und wir haben jetzt in den letzten Jahren auch mehr Photovoltaik gemacht, weil das einfach viel, viel günstiger geworden ist in der Stromproduktion.
Jetzt komme ich doch nochmal auf die Anleihe zurück. Im ESG-Segment seid ihr einer der aktivsten Emittenten. Danke dafür aus Anlegerinnen-Anlegersicht. Ihr habt auch eine privatanlegerfreundliche Stückelung mit der Anleihe natürlich. Hast du ein Gefühl dafür, wie viele Institutionelle da reingehen? Merkt ihr das bei der Platzierung? Natürlich nehme ich an.
Ja, oder? Also wir kennen, also die Emission passiert über uns. Das heißt, die Anleihezeichner schicken uns die Zeichnungsscheine. Es wird dann natürlich über eine Bank abgewickelt. Aber wir kennen jeden Zeichner. Wenn die dann verkauft werden über die Börse, wissen wir es nicht mehr, weil die Erstzeichner kennen wir alle. Und die Institutionellen sind eine Handvoll. Mhm. Ja, also es sind wirklich wenige.
Es bleibt auch der
wenige,
Privatanleger, auch wenn das heißt.
Genau. Und wir haben durchschnittlich 15.000 Euro plus minus, die ein Investor in so einer Bond-Emission zeichnet.
Das ist aber gar nicht wenig im Schnitt. Ja. Auch für einen Bond nicht. Ja. War früher lange Jahre in einer Bank und da sind so 200.000 Schilling, wenn ich das jetzt mal so gar nicht so wenig. Und ich nehme an, es wird ein bisschen aus eurer Fanbase, da unterstelle ich mal die 7.000, auch eine gewisse Schnittmenge geben, die auch die Anleihen gern haben.
Absolut. Das ist vielleicht wieder zurück auf deine Frage auch zur Börsennotierung. Das ist sicher die größte Herausforderung, weil unsere Aktie nicht börsennotiert ist bekannt zu werden. Ja, also ich sage, und das ist ein Gefühl, das ich wirklich schon seit mehr als 10 Jahren habe, wenn Menschen die WEB kennenlernen, wenn die mal bei einer Veranstaltung sind, dann sind sie eh begeistert und wir haben sie gewonnen. Aber dieses, weil dass jemand auf die WEB aufmerksam wird, das ist eine Herausforderung. Und von daher sind natürlich viele unserer Zeichner langjährige Begleiter, die Aktionäre sind oder die WEB schon lange kennen. Und wir versuchen halt mit jeder Emission, sowohl auf der Aktien- als auch auf der Anleiheseite, neue Zielgruppen zu erreichen. Wir waren in den Anfängen natürlich sehr stark aufs nördliche Waldviertel fokussiert und ich sage jetzt, wir breiten uns ein bisschen Richtung Wien aus und Richtung Oberösterreich. Wir haben auch schon eine Fanbase in Graz. Westösterreich ist ein bisschen schwieriger, aber natürlich haben wir da auch den einen oder anderen Investor. Aber das ist die große Herausforderung. Gell? Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, so viele Angebote für Investoren und da die WEB zu kennen. Ich würde schon sagen, das ist ein Geheimtipp. Das ist etwas, an dem wir arbeiten. Da freut es mich auch, dass ich da die Chance habe, auch die WEB vorzustellen im Podcast.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Im nördlichen Waldviertel war ich vorige Woche an der tschechischen Grenze oben in der Gegend. Gut, hätten wir das alles durch. Lieber Michael, klassische vorletzte Frage. Was taugt dir an deinem täglichen Job?
Ja, das ist, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, unvorbereitet. Aber so aus der Emotion, es macht unglaublich Spaß, mit den Leuten der WEB zusammenzuarbeiten. Ja, also ich denke mal, dass regelmäßig, meine Verträge laufen ja, sind ja begrenzt, Vorstandsverträge müssen ja regelmäßig verlängert werden und da denkt man sich dann immer, macht man das, passt das, was sind die positiven Aspekte? Und einer ist, dass es einfach unglaublich viele tolle, spannende Leute gibt, mit denen ich zusammenarbeiten kann, in der WB, auch in der Branche. Und wir haben schon das Gefühl oder die Überzeugung, dass wir auch was bewegen können und auch müssen. Ja, also das ist, glaube ich, ein Thema. Wir können gut Geld verdienen, denke ich, im Bereich erneuerbaren Energien, aber wir brauchen das.
Ja. Also das Shareholder und Anleihenzeichen immer gerne.
Ja, genau. Aber es ist nicht nur Geld verdienen, sondern wir bewegen auch was. Ja. Jede Kilowattstunde sauberen Strom, die wir produzieren, reduziert verbranntes Öl und Gas. Ich habe bei einer Veranstaltung mit Arnold Schwarzenegger besucht, ja, und der hat gesagt, Leute, die Öllobby, ja, wir müssen versuchen, so wenig Öl und Gas wie möglich zu verbrennen, und weil das macht einen Unterschied. Ja. Das ist eigentlich schockierend, wenn man sich anschaut, wo es hingeht mit der Klimaerwärmung und wie wenig wir tun. Und das ist schon ein Spirit, der die WEB auch treibt und der auch unser Team treibt, da wirklich einen Unterschied zu machen. Und ich glaube auch, dass viele unserer Aktionäre auch den Unterschied machen wollen. Ja. Und vielleicht eine Anekdote zu unseren Hauptversammlungen. Wir haben in den Hauptversammlungen immer die Diskussion zur Dividendenausschüttung und wir haben eine doch gar nicht so kleine Gruppe von Eigentümern, die sagen, bitte zahlt keine Dividende, ich brauche das Geld nicht, produziert nur einfach mehr erneuerbaren Strom. Das sind jetzt nicht die größten Aktionäre, also die verzichten jetzt nicht auf riesige Dividenden, ja, aber wir haben viele Enthusiasten, denen das einfach wichtig ist, was wir tun.
Komme ich zu meiner Schlussfrage, und die ist eh ein bisschen gemischt immer wieder. Tipp für jüngere Leute bei Unternehmen, die ich als Hiring-Unternehmen vermute, und ich denke, ihr seid immer wieder auf der Suche nach guten Leuten, stelle ich die Frage, hast du irgendeinen Tipp für jemanden, der sich für deine Branche und dein Unternehmen vielleicht als potenzielle Mitarbeiterin, Mitarbeiter interessiert, in welche Richtungen kann es da gehen? Und dann habe ich noch die Folgefrage, ob aus dem Aktionariat auch schon ein paar zu Mitarbeitern wurden.
Ja, okay, beide Fragen. Also die Ausbildung, glaube ich, die man machen kann, um dann in der Branche zu arbeiten, ist unglaublich breit. Ja, also natürlich Finanz, eh klar, in meinem Bereich braucht man Leute, die eine Finanzausbildung haben. Wir haben unglaublich viele Techniker, die jetzt in der Projektentwicklung arbeiten. Das sind aber, sage ich mal, Ingenieure, genauso wie Leute, die Umweltwissenschaften studiert haben, zum Beispiel für Genehmigungsverfahren. Wir brauchen Juristen. Also es ist wirklich ein ganz, ganz breites Spektrum und es ist eine unglaublich boomende Branche. Es fällt uns, aber auch unseren Marktbegleitern schwer, Leute zu finden. Also für jeden Hörer, den das interessiert, schaut auf unsere Homepage, aber auch auf die Homepage
in den Shownotes natürlich.
Oder auch auf die Homepage von anderen Unternehmen in der Branche, und es werden immer wieder Jobs gepostet.
Wunderbar. Lieber Michael, ich spiele meinen Abspann. Viel Erfolg mit der laufenden Emission, die wir ganz bewusst nicht in das Zentrum gestellt haben. Danke für den Deep Dive in die Windenergie. Danke fürs Gespräch über deine Karriere. Ich glaube, an euch da draußen Inspiration pur und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke für die Einladung.
Danke dir. Tschüss.